Ja, du hast die Wahl. Wie oft haben wir denn die Wahl? Es ist, finde ich, heute, es wird immer schlimmer mit der Wahl, oder? Wie viele Wahlmöglichkeiten man hat, es ist unglaublich. Im letzten Jahr durfte ich wählen, was für ein neues Auto ich möchte. Das war richtig spannend. Und ich habe, finde ich, die richtige Wahl getroffen. Also ich freue mich jeden Tag dran. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht so ganz genau, ob das richtig war. Diese Diskussion gab es noch nicht. Wahl. Wählst du eigentlich gerne oder wählst du nicht so gerne? Es gibt Menschen, die können sich gut entscheiden und andere, oh, die tun sich sehr schwer. Nun, ich habe gedacht, wählen hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, ob jemand gerne Verantwortung übernimmt. Ob jemand ein selbstbestimmter, freiheitsliebender Mensch ist oder sagt, mir doch egal. Ich für meinen Teil bin total dankbar, in einem solchen Land wie Deutschland leben zu dürfen, das einem so viele Wahlmöglichkeiten bietet. Wir wählen unglaublich viel. Ihr habt heute Morgen alle gewählt, was ihr anzieht. Wir wählen, was wir essen. Wir wählen, was wir trinken. Wir wählen, in was für einen Beruf wir arbeiten wollen. Wir wählen, was wir kaufen, wo wir wohnen und wie wir wohnen und mit wem wir wohnen. Ja, wir wählen, wie wir unsere freie Zeit gestalten. Wir wählen natürlich, wo wir in Urlaub hinfahren und. Ihr seht eine unglaubliche Fülle an Wahlmöglichkeiten. Und dazu gehört eben auch, in einem wirklich freien, reichen, demokratischen Land leben zu dürfen, in dem man das Recht hat, sich frei, wie wir heute Morgen, zu versammeln. In der man frei sein Glauben leben darf, in der man frei seine Meinung sagen darf und, Christian hat es schon mehrfach gesagt, in dem man frei in 14 Tagen wählen darf. Ein Teil meiner Familie durfte das jahrzehntelang nicht. Sie wohnten natürlich in der DDR, von wegen reisen, wohin sie wollten, kaufen, was sie wollten, wählen, wen sie wollten. Einige von ihnen sind Christen und sie durften noch nicht mal studieren. Was für ein Geschenk heute, 27 Jahre später, im geeinten, freien Deutschland leben zu dürfen. Ich muss schon sagen, ich bin sehr dankbar, auch für die Väter und Mütter unseres Landes, die es ihrer dunklen Geschichte der NS-Zeit gelernt haben. Wir haben denn ein Grundgesetz und das haben sich die Väter und Mütter unseres Landes gegeben. Und in dem heißt es, in Verantwortung vor Gott und den Menschen wollen wir leben. Und Artikel 1, Vers 1, ihr kennt ihn, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was für eine gute Wahl haben da unsere Väter und Mütter getroffen. Und ich denke und wiederhole, was für ein Geschenk in so einem Land liegen zu dürfen. Also, ihr merkt schon, ich rufe auf, falls ihr es noch nicht getan habt, per Briefwahl, geht bitte am 24.09. wählen. Ein Privileg sondergleichen. Ja, auch das hat Christian schon angedeutet. Und auch ich habe es schon angedeutet, es gibt so vieles, unendlich viel mehr, was wir wählen dürfen. Wir dürfen zum Beispiel sehen, wie wir die Dinge sehen. Wir dürfen wählen, wie wir die Dinge sehen. Wir dürfen wählen, wie wir die Dinge bewerten. Schau, du hast die Wahl, dich über den Sonnenschein zu freuen und zu sagen, endlich. Oder wieder zu stöhnen und zu sagen, boah, ist das heiß. Wir haben die Wahl, ja, den Regen willkommen zu heißen oder zu meckern. Kann auch nicht wahr sein, was ist denn jetzt schon wieder los? Es sind so banale Dinge, aber wir machen uns das oft gar nicht bewusst, dass wir selber für die miese Stimmung verantwortlich sind, weil wir gewählt haben zu sagen, boah, blödes Wetter. Wir wählen, was wir aus unseren Umständen machen, ob wir aus unseren Umständen das Beste machen. Wir wählen, ob Ärgernisse sich für uns schon zu Katastrophen entwickeln oder ob wir in ihnen Chancen und Herausforderungen sehen, wachsen und reifen zu dürfen, ja hoffentlich sogar Gott erleben zu dürfen. Mich hat der Bericht von Peter Siemens letzten Sonntag hier sehr nachhaltig bewegt. Er hat uns mitgenommen in das Land Vietnam und Lagos. Oh Mann, also Lagos liegt in Afrika, Laos da oben in Asien und hat uns von den verfolgten Christen erzählt. Zum Beispiel, ich greife einen seiner Erzählungen heraus, er hat uns von Pastor Samuel erzählt, der unter den Monks, hatte noch nie in meinem Leben was von den Monks gehört, in Laos erleben musste, wie man seine kleine Gemeinde überfiel und mit Eisenstangen alles kurz und klein schlug. Er selber, der Pastor Samuel, wurde am Kinn getroffen, 4-mal gebrochen. Im Krankenhaus eröffnete ihm der Arzt, dass er ihm helfen könnte mit einer Operation, nur er müsste jetzt mal gerade so 8.000 bis 9.000 Dollar irgendwo besorgen. Sollte er sich bis morgen früh überlegen. Woher sollte er so viel Geld auftreiben? Als seine Frau ins Krankenhaus kommt und erzählt, was der Arzt ihm für eine Wahlmöglichkeit vorgelegt hat, da sagt seine Frau, was der Arzt kann, das kann Gott schon lange. Geht nach Hause und lädt all ihre Freundinnen ein, die auch Christen sind, und sagt, jetzt beten wir für Samuel. Der Samuel wusste am nächsten Morgen gar nicht, was er sagen sollte. Er hatte nicht nur in der Nacht gut geschlafen, sondern in der Nacht war auch sein Kinn zusammengeheilt. Einfach so. Was für eine Wahl, Gott um Hilfe zu bitten. Ja, aber Gott wirkt nicht immer so übernatürlich Heilung, das weiß ich auch. Manchmal besteht sein Wunder in ganz anderem. In Psalm 68, Vers 20 heißt es in der Bibel, gelobt sei der Herr täglich. Das ist eine Wahl. Das haben wir gerade getan. Wir können Gott loben. Und dann, sehr herausfordernd in diesem Wort Gottes, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Die Wahl ist, kann ich Gott auch um Hilfe bitten, wenn er keine Wunder tut? Könnte das vielleicht sogar ein Wunder sein, dass Gott etwas wirkt? Ja, wo ich es ganz anders wollte, aber er gibt mir jetzt die Kraft zum Tragen. Ich habe, ihr wisst, ich lese sehr gerne in den letzten Wochen ein für mich sehr außergewöhnliches, ansprechendes Buch gelesen. Es ist von all den Büchern, die ich in diesem Jahr gelesen habe, das, was mich am allermeisten inspiriert hat. Wir sehen jetzt hier gleich mal ein Bild von David Tockney, Jahrgang 1957. Love Your Neighbor. Da sieht er aus, da war er 20, jetzt ist er 30. 87, habe ich gesagt, 57? Oh, war ja, Entschuldigung. Danke, meine Frau, dass du so aufmerksam bist. Ich selber bin Jahrgang 57. Also, Jahrgang 87. Ihr seht, er hat viel mit der Modebranche zu tun und da hinten ist der Bart ab. Dann sieht er ein bisschen anders. David sagte von sich, als ich in der Finanzwelt durchstartete, bin ich jung und selbstbewusst. Mit 20 Jahren kann ich mir ein Porsche leisten und gebe nicht nur am Steuer Vollgas, sondern auch im Leben überhaupt. Aber Schlaflosigkeit und eine fragende Leere nagen an meinem Ego. Bin ich wirklich glücklich? An meinem Tiefpunkt rufe ich zu Gott, den ich nach dem Tod meiner Schwester Anja, die war mit 16 Jahren von einem Zug überfahren worden, aus dem Leben verbannt hatte. Also, er hat ein krasses Leben. Er hat Eltern, die zum Glauben kommen und wirklich von Herzen Gott lieben. Und dann, er war 13, seine Schwester 16, hat er gesagt, Gott, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Er wurde damit nicht fertig. Geh raus aus meinem Leben. Wie kannst du sowas zulassen? Und dann, wie gesagt, steigt er auf, kometenhaft, verdient Zehntausende in der Finanzbranche und merkt, ich werde überhaupt nicht glücklich. Und fängt wieder an zu beten und findet zurück zu Gott. Aber er hat zum Beispiel eine Achillesferse. Er hat sein Leben lang, das hatte von der Zeit, er ist Schweizer, also das heißt, seine Eltern sind eigentlich Deutsch und Italiener, aber in der Schweiz ist er aufgewachsen. Da hat er beim Militärdienst erlebt, dass ihm jemand mit vollem Gepäck in den Rücken gesprungen ist und seitdem hat er sein Leben lang Schmerzen im Rücken. Jetzt schreibt er in seinem Buch, dass sich bei meinen Schmerzen nichts zum Positiven veränderte, verstand ich nicht. So oft hatte ich schon erlebt, wie Gott heilte. Und nicht selten war durch mein eigenes Gebet passiert, dass Gott Menschen geheilt hat. Hatte jemand ein krankes Knie, plötzlich waren die Schmerzen weg. Bei mir selber herrschte aber Stillstand. Einmal war ich in einem Heilungsgottesdienst, bei dem für Kranke gebetet wurde. Am Ende waren tatsächlich alle, die zum Gebet nach vorne gekommen waren, gesund. Nur ich stand noch allein da, unverändert mit höllischen Schmerzen. Gott, wo bist du denn in dem Ganzen? Warum muss ich diesen Horror aushalten? Warum heilst du mich nicht? Lange trieben mich diese Fragen um, aber Antworten bekam ich keine. Und dann stellte eine sehr gute Frage: Ist Gott nur dann gut, wenn eine Geschichte gut ausgeht? Wo ist denn Gott, wenn der Segen ausbleibt und die Heilung nicht eintrifft? David sagt: Ich bin überzeugt, Gott ist gut. Und es gibt Situationen, Gott ist gut, und eine Situation, sagt er, wird mir zu meinem Besten dienen, auch wenn ich eine schwere Zeit erleiden muss. Die Bibel sagt, dass wir einen Kampf kämpfen müssen. Und ich begreife immer mehr, dass es ein Kampf ist, der sich in meiner Haltung und in meinen Gedanken abspielt. Und dass ich darum fighten muss, am Glauben an einen Gott festzuhalten. David sagte sich: Du entscheidest. Manchmal ist es ein sehr heftiger Kampf, das zu glauben. Denn gerade wenn sich nichts verändert seit Jahren, ist es am schwersten. Die starken, oft unerträglichen Schmerzen habe ich bis heute. Wenn ich morgens um 5 von einem heftigen Schmerz aufwache, habe ich jedes Mal die Wahl. Ich kann hier und jetzt Gott danken für mein Leben und ihn anbeten, weil er Gott ist, und dann aufstehen und mir heißes Wasser in die Badewanne einlassen, damit die Schmerzen weggehen. Oder ich bleibe liegen, gebe mich der Verzweiflung und dem Selbstmord, Selbstmitleid hin. So schlimm ist es noch nicht mit Selbstmord. Doch in der Zeit, in der ich niedergeschlagen um mich selbst kreise, könnte ich die Welt verändern, andere Menschen segnen, für sie beten, ihnen Hoffnung, ihnen Liebe zu sprechen. Wenn ich das tue, habe ich damit auch die Entscheidung getroffen, dass ich in dem Klagen keinen Raum gebe, sondern Gott alleine ehre. Also ich finde das total cool. Vielleicht merkt ihr das, was für Gedanken dieser Mann sich gemacht hat. Und er sagt: Ich habe mich entschieden, wenn ich an einer Wegscheidung stehe, immer den schwereren Weg zu gehen, weil ich gemerkt habe, da kann ich wachsen und da kann ich reifen. Und da hat mir Gott am meisten geholfen. Vor allen Dingen finde ich seine Wahl stark, dass er sagt: Gott ist gut, auch wenn ich das gerade nicht erlebe und nicht verstehe. Was glaubst du? Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt: Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Kann ich das glauben? Will ich das glauben? Was glaube ich überhaupt? Diejenigen, die älteren Semesters sind wie ich, die haben es erkannt. Peter Maffay hat ein starkes Lied geschrieben: Woran glaubst du denn? Welchem Herrn dienst du? Und ein bisschen später in seinem Lied fragt er noch provozierender: Ist es der Teufel oder ist es Gott, dem du dein Herz verschrieben hast? Wow, ein Popsong mit so einem Titel? Was für eine ungehörige und ich finde doch so wichtige Frage. Woran glaubst du? Wem gehörst du? Wer hat Einfluss auf dich? Martin Luther hat ja mal glasklar gesagt: Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Ich denke, das ist ein sehr interessanter Hinweis. Denn so mancher würde ja sagen: Boah, ich glaube überhaupt nicht an Gott. Aber Luther macht deutlich: Jeder Mensch glaubt. Die Frage ist nur, wem? Was glaubt er? Ich glaube zum Beispiel, dass der Gott unserer Zeit das Geld ist. Geld ist das, wo die meisten Menschen alles Unglaubliche für opfern. Viele sogar ihre Gesundheit, ihr Ansehen, ihre Werte. Woran ich mein Herz hänge, das ist mein Gott. Das könnten sogar meine Kinder sein oder andere Menschen. Die könnten mein Gott sein, wenn ich mich von ihnen alleine abhängig mache, von ihrem Wohlwollen. Vielleicht glaube ich auch nur mir selber. Dann bin ich mein eigener Gott. Nochmal, es ist eine ganz spannende Frage. Woran glaubst du? Wem hast du dein Herz verschrieben? Ich bleibe mal beim Peter Maffay. Er hat ja noch weitere Lieder geschrieben. Wir werden nachher ein Lied hören, das heißt Der Weg. Und in diesem Lied singt er: Du bist die Liebe, die in mir wohnt. Ein König, der im Herzen thront. Ich kann dir im Zweifel noch vertrauen und jeden Tag auf dich bauen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Peter Maffay, ein Mann, der im Atheismus aufgewachsen ist, der hat eine Wahl getroffen. der ist nicht Atheist geblieben. Er hat Gott im Zweifel zu vertrauen gewählt. Er hat gewählt, jeden Tag auf ihn zu bauen. In einem Interview habe ich gelesen, dass er gesagt hat, Gott ist für mich die Triebfeder meines Lebens, auch meines musikalischen Schaffens. Wow. Wer ist denn deine Triebfeder? Wer ist meine Triebfeder? Wen hast du gewählt? Martin Luther hat noch einen Satz gesagt. Der Mensch gleicht einem Reittier. Er wird entweder von Gott oder vom Teufel geritten. Wieder sehr drastisch. Aber die Frage ist, wow, wer reitet mich? Ich glaube, wir Menschen sind leider nicht so frei, wie wir gerne vorgeben würden, frei zu sein. Ich glaube tatsächlich, Luther hat recht. Wir Menschen werden geritten. Und die Frage ist, wer reitet mich? Mir imponiert ein Mann, der vor 3400 Jahren gelebt hat. In einer geschichtlich sehr bedeutsamen Situation stellt er sein ganzes Volk vor eine Wahl. Er sagt, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Josua heißt dieser Mann, von dem ist hier die Rede. Der hatte viele Jahrzehnte sein Volk geleitet, sein Volk Israel, durch die Wüste. Jetzt wird's sesshaft. Josua wird alt, er wird bald sterben, aber er macht sich viele Sorgen, Gedanken. Was wird jetzt aus seinem Volk werden? Josua selber hat erlebt, wie der Gott Yahweh, zu Deutsch, ich bin für euch da. Was für eine wunderschöne Bedeutung. Yahweh heißt, ich bin für dich da. Josua hat erlebt, das ist wahr. Er ist für mich da. Er hat seinem Namen, Gott hat seinem Namen alle Ehre erwiesen. Gott hatte alle seine Worte gehalten. Josua hat das erlebt, wie treu Gott ihm geholfen, ihn ermutigt hat. Aber jetzt kommen sie in ein Land, da wird ein anderer Gott verehrt, ein Fruchtbarkeitsgott, Baal. Josua war klug genug zu wissen, mein Volk wird jetzt auch von den Leuten um uns herum beeinflusst. Und so rief Josua einen Wahlsonntag aus und sagte, ihr dürft euch entscheiden, wem wollt ihr gehören? Wer soll euch regieren? Unter welchen Einfluss wollt ihr euch stellen? Ich finde stark, Josua zwingt seinen Glauben niemandem auf. Aber er verschweigt auch niemanden, für wen er sich entscheidet, auf wen er, Josua, hört und wem er gehört. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Klar, man kann das Wahlbeeinflussung nennen. Man kann es aber auch Orientierungshilfe nennen oder Treuebekenntnis. Wie gesagt, sein Leben lang hatte Josua erfahren, wie gut seine Wahl war, Gott zu vertrauen. Und so gibt Josua hier wirklich eine eindeutige Wahlempfehlung. Und ich denke auch, das ist okay. Jeder darf doch seiner Überzeugung nach leben und sie auch vertreten. Und ich erlaube mir auch eine Wahlempfehlung. Keine Sorge, keine politische. Aber wenn es um die Eroberung deines und meines Herzens geht, und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die ich kenne. Dann wähle ich den, der mich gewollt und geschaffen hat. Ich wähle den, der den Himmel verlassen hat, um nicht im Hotel, sondern im schmutzigen Stall geboren zu werden. Ich wähle den, der nicht anderen zu Sündenböcken macht, sondern der für mich sich hat zum Sündenbock machen lassen. Ich wähle den, der mich unendlich liebt. Und der mich frei macht von allem, was mich anklagt. Ich wähle den, der mich erwählt hat, weil er an mich glaubt. Und weil er mich nicht aufgibt und dich auch nicht, sondern weil er uns in alle Ewigkeit bei sich haben will. Ich wähle Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Dem gehöre ich. Von ganzem Herzen. Und wem gehörst du?